Leute in der merkwürdigen Diaspora, also in jeder Reihe zwei Leute. Könnt ihr mich da hinten noch verstehen? Diaspora, ja. Also der Satz von 15 bis 22, 23 ist ein einziger Satz. Ein Satz, in dem Paulus spricht, uns hineinschauen lässt in sein Gebetsleben. Ich lese das Ganze nochmal, um kurz dran zu, um Sie zu erinnern, was wir besprochen haben. Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch. War der erste Teil des Satzes, Paulus dankt für das geistliche Leben einer Gemeinde. Ich kann es so gut verstehen. Ab und zu passiert, dass eine Abteilung oder ein Vikar in meiner Arbeit auf einmal geistlich auf den Mund kommt. Da merken wir erst, wie das ist, nicht? Wenn so christliche Arbeiten ersterben, da verstehe ich in Paulus, der dankt für das, was lebendig ist. Der zweite Teil spricht von der Fürbitte, was er für die Gemeinden erbittet. Was er für die Gemeinden erbittet, was er uns erbittet. Ich gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesu Christi, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung seiner Selbsterkenntnis. Als erstes erbittet er Erkenntnis Gottes, dass Gott uns sich offenbart. Und erleuchte Augen eures Verständnisses, dass ihr erkennen möget, welche da sei die Hoffnung eurer Berufung und welcher sei der Reichtum seines herrlichen Erbes bei seinen Heiligen. Zweite, was er uns erbittet, was wir brauchen, Erkenntnis unseres Erbes, des zukünftigen Reichtums, der den Kindern Gottes bevorsteht. Und welche da sei die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, die wir glauben nach der Wirkung seiner mächtigen Stärke. Dritte, was der Paulus ihnen erbietet, ist, uns erbietet, ist, dass wir die Kraft Gottes erkennen, so einen starken Gott zu tun haben. Und da sagt er, diese Kraft Gottes, so geht es jetzt weiter, hat Gott gezeigt an seinem Sohn, also ihn von Toten auferweckte. Und damit ist er auch bei Jesus angekommen, und nun kommt der letzte Abschnitt, ein Ruhm Jesu, wo von der Herrlichkeit, Macht, Größe und Gewalt Jesu unseres Heilandes spricht. Und das müssen wir heute besprechen, nicht? Also erstens Dank, die Fürbitte mit den drei Punkten. Und nun kommt also der, ich sage das so genau, weil einige doch gerne einen Durchblick haben durchs Ganze. Jetzt kommt der dritte Abschnitt, wo er von der Herrlichkeit Jesu spricht. Er hat seine Kraft gewirkt in Christo, da er von den Toten auferweckt hat. Und gesetzt seine Rechten im Himmel, über alle Fürstentümer, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was genannt mag werden, nicht allein in dieser, sondern auch in der zukünftigen Welt. Und hat alle Dinge unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt zum Haupt der Gemeinde über alles. Welche da ist sein Leib? Hier würde ich Punkt machen. Summa summarum, Jesus ist die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Es geht uns so, wenn wir den Text zuerst hören, sagen wir, Junge, was soll das bedeuten? Ich weiß nicht, was soll das bedeuten. So geht mir es, wenn ich mich zur Vorbereitung hinsetze. Dann überfluten einen diese großen Worte. Und am Schluss, wenn ich mir so auseinandergetrudelt habe, wie so ein Knoten am Schuh, dann ist so herrlich klar, und großartig. Ich habe es jetzt in ein paar Punkte aufgeteilt. Erstens, Paulus sagt uns, wir haben es zu tun mit einem ganz starken Gott. Das ist der Übergang. Wir haben es zu tun mit einem ganz starken Gott. Er wünschte ja in der Fürbitte der Gemeinde, dass sie erkennt, wie stark Gott ist. Dieser Gott ist so stark, dass er euch zum Glauben geführt hat. Dazu gehört ihr allein, nicht wahr? Und dann fährt er fort, und dieser Gott ist so stark, dass er seine Stärke erwiesen hat an seinen Sohn. Paulus sieht im Geist da diese Linie vor sich. diesen armseligen Propheten aus Nazareth. Der noch nicht mal aus Nazareth war, sondern Bethlehem. Das kapiert er noch nicht mal, nicht? Man nannte ihn Propheten aus Nazareth. Der schließlich jämmerlich am Kreuz stirbt. Verlassen von allem. Bis auf seine Mutter und den jungen Apostel Johannes. Ein elender Ausgang. Und von dieser Tiefe hat ihn Gott erhöht, aus dem Grabe gerufen, bitte von Toten, zu seiner Rechten gesetzt und ihn zum Herrn gemacht, über alle Mächte, Fürstentümer, Gewalten, was man nur denken kann. Aus der tiefsten Tiefe zur höchsten. Das, so stark ist Gott. So stark ist Gott, dass er seinen Sohn aus der tiefsten Tiefe zur höchsten Höhe hat. Nun geht ja unwillkürlich unser Gedanke weiter, und das tut er also nun eigentlich, dieser starke Gott, unerbrochen. Dass er aus der Tiefe erhöht zur Höhe. Im Lobgesang der Maria, wir sind im Advent, vor der Geburt Jesu heißt es, er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Eine niedrige Magd. Und sie darf der Welt den Sohn Gottes schenken. Er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Das, wenn Paulus sagt, also durch diese Stärke sind wir zum Glauben gekommen, ist ja im Grund dasselbe, was waren wir? Dem Teufel verfallen, der Welt verfallen, wie Spreu der Wind zerstreut, auf dem Weg in die Hölle. Und dann durch zum Glauben an Jesus gekommen und dann Kind des lebendigen Gottes geworden und bestimmt einmal Bürger der zukünftigen Welt zu sein. Nicht, das ist doch Glauben, das ist doch Glauben. Verstehen Sie, da geschieht genau dasselbe, das, was Gott an seinem Sohn getan hat, das tut er dauernd. Dass er seine Stärke zeigt, dass er die Niedrigen aus dem Staub erhöht, seinen Sohn vom Kreuze über alle Mächte setzt, verlorene Knechte der Sünde zu Kindern des lebendigen Gottes macht und zu Erben des ewigen Lebens. Dann zeigt Gott seine Stärke. Ich finde es großartig. Wenn ich Gott wäre, ich würde meine Stärke ganz anders zeigen, nicht? Also wenn so Gewitter mal blitzt und so, das ist schon mal ganz andere Masche, nicht wahr? Und was meinen Sie, wenn ich Gott wäre, wenn ich mal in diesen Sackladen von Welt hier reinhauen würde, würde meine Stärke sein, das tut Gott nicht. Er lässt die Narren ihren Weg laufen und ihre Schwachheit dahin krüppeln. Also man so viel Schwachheit gesehen wie jetzt in der Welt, nicht? Ist doch schrecklich, diese politische Hilflosigkeit, ist doch eine Hilflosigkeit. Ich sage immer, wenn ich diese politischen Sachen lese, wenn es Lausbuben wären, würden sie das Knie legen und verhauen, nicht? Ne? Da ist da wieder einer gekränkt, da ist der Kohl wieder am Schiffchen gedreht, ist der wieder so wie Lausbuben, politische Hilflosigkeit, das sind die Führer der Welt. Gott lässt sie wurschteln und zeigt seine Stärke nicht. Kann er manchmal geradezu ärgern, verstehen Sie? Oder wenn ich so manchmal trüge Familienverhältnisse angucke, dann mischt man sich rein, man redet, man sich im Mund pusht, um die beiden wieder zusammenzukriegen. Ne? Kaum hat man die Tür hinter sich zugemacht, da haben sie schon wieder eine Wolle. Sie verrückt geworden oder er, sondern ach du liebe Zeit. Wenn ich Gott wäre, würde ich rein auf die Eisenbahn schieben, würde den Kopf zusammenstoßen, nicht? Verstehen Sie, was ich meine? Es ist etwas Wunderbares, dass Gott seine Stärke einfach in dem allem nicht zeigt, sondern seine Stärke darin zeigt, dass er aus Tiefen erhebt. Hier ist vom Sohn die Rede, den gekreuzigten über alles setzt. Und die Kinder Gottes, also die an Jesus glauben, mit aus den Toren der Hölle erhebt zu Bürgern des neuen Jerusalem. Haben Sie diese Erhebung schon erlebt? Wir sollten alles, was uns über die Leber läuft, so nicht so tragisch nehmen, sondern einfach jeden Tag froh werden, dass Gott seine Stärke in unseren Herzen erwiesen hat, nicht? Und bei uns angefangen hat, der starke Gott. Dieses erste, was Paulus hier sagt, wir haben einen starken Herrn. Ich muss hier noch was nachholen. Ich habe eine sehr aufmerksame Hörergemeinde hier, dass sie in der Weihnachtswoche heute Abend noch so zahlreich versammelt sind. Das ist also aller Ehren wert. Freut mein Herz, wenn ich umsonst sich vorbereitet. Und da habe ich jetzt eine aufmerksame Hörergemeinde und da habe ich die Frage gekriegt, warum haben Sie, Herr Pastor, nicht noch besprochen, letzte Mal, den Vers 17, dass da Gott genannt wird, der Gott unseres Herrn Jesu Christi, der Vater der Herrlichkeit. Es heißt in der Bibel manchmal der Vater unseres Herrn Jesu Christi und unser Gott. Aber das ist das einzige Mal, wo die Bezeichnung steht, der Gott des Herrn Jesu Christi. Verstehen? Wir finden auch den Ausdruck der Vater Jesu Christi. Oder der Gott seiner Kinder, der Gott seines Volkes. Aber das klingt fast exklusiv, der Gott Jesu Christi, als wenn er unser Gott nicht wäre. Ich bin gefragt worden, warum diese einmalige Bezeichnung dieses starken Gottes hier. Nun, ich freue mich über so aufmerksame Bibelleser und Zuhörer. Ich weiß auch nicht ganz genau, warum Paulus dann nun so bezeichnet hat. Das ist so tröstlich, dass ein Pastor auch in geistlichen Dingen eigentlich nicht viel schlauer ist als Sie, nicht? Eigentlich wahrscheinlich manchmal dümmer. Ich möchte Sie nur auf eins hinweisen. Der Herr Jesus hat einmal gesprochen vom Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und öfters wird dieser Ausdruck in der Bibel gebraucht. Dass man im Alten Testament auf die Anfänger sieht und dann sorgt von die zuerst geglaubt haben, will sie, deren Gott, der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, das klingt ihnen im Ohr, nicht? Und wahrscheinlich, denke ich mir, denkt Paulus nun auch in diesem Zusammenhang, so, er sieht den Anfänger unseres Glaubens in Herrn Jesus, nicht? Und sagt nun ganz parallel zu dem alttestamentlichen Gott, Gott Abraham, Isaak, Jakobs, der Gott Jesu Christi, der nun unser Gott ist, die wir hinter ihm her glauben. Aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Das war also das Erste. Wir haben einen starken Gott. Wir haben es mit einem starken Gott zu tun. Und wenn er seine Stärke nicht zeigt, wie es die Vernunft sich ausdenkt, dann ist das eigentlich auch was Großartiges. Dass Gott sich gar nicht um die Welt kümmert. Glauben Sie nicht, dass Millionen Menschen denken, wenn an Gott glauben, wenn er jetzt jemand richtig produziert, kümmert er sich drum. Das Zweite, was hier steht, der Vater ehrt den Sohn gewaltig. Der Vater ehrt den Sohn. Also das Ganze ist ein Lobpreis des erhöhten Herrn. Ich möchte nur die einzelnen Stellen raus. Der Vater ehrt den Sohn. Wir haben einen dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Geist. Das ist ein Geheimnis, kann ich nicht erklären, nur ich muss als Tatbestand hinnehmen. Sehen Sie, ich kann zum Beispiel über Fernsehen oder Radio Ihnen gar nichts erklären, aber da käme ich nie auf die verrückte Idee, es gäbe kein Fernsehen, nicht wahr? Verstehen Sie? Es gibt Tatbestände, die erklären kann ich aber da. Nicht? Und genauso ist die Dreieinigkeit Gottes, erklären kann ich sie nicht. Es ist nur ein Tatbestand. Der Vater und der Sohn, der Heilige Geist. Und nun wird hier gesagt, der Vater ehrt den Sohn. Da steht in dem Wörtlein, Vers 20, er hat ihn gesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Es ist in der ganzen weiten Welt so, wenn ich jemanden ehren will, dann lasse ich den rechts gehen. Ne? Das ist so die Anfänge der Bildung und Erziehung, dass man einen Höhergestellten rechts gehen lässt und rechts setzt. Sehen Sie, wenn die Könige früher so im Thron saßen, dann saß die Königin ein bisschen tiefer links. In England ist es umgekehrt, da ist die Königin am Thron und der Prinzgemahl dann so ein bisschen links. Und wenn wir uns die himmlische Hierarchie vorstellen, meine Freunde, dann würden wir unter allen Umständen vorstellen, in der Mitte sitzt der Vater, nicht? Und der Vater sitzt links. Er hat den Sohn zur Rechten gesetzt. Das ist das ist ein Ausdruck aus der dreidimensionalen Welt.
Ganz klar.
Verstehen. Eigentlich kann man solche Sachen auf die Welt Gottes gar nicht anwenden. Aber der Paulus nimmt dieses Wort nochmal raus. Es steht schon im Psalm 110. Setze dich zu meiner Rechten. Spricht der Sohn zum Vater. Setze dich zu meiner Rechten. Bis ich lege die Feinde zum Schemel deiner Füße. Indem dieses Wort aus unserer Welt genommen wird, soll ausgedrückt werden, dass der Vater dem Sohn alle Ehre gibt. Im zweiten Kapitel des Philipperbriefs steht auch der Grund. Er ward gehorsam bis zum Tode, ja, bis zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen. Gott liebt den gehorsamen Sohn, der das Fleisch annahm im Gehorsam, der im Gehorsam war bis zum letzten und schwersten Gang, der bereit war, den Sündenfall zu reparieren und die Verlorenen zu suchen. Darum hat ihn Gott erhöht. Er hat ihn zu seiner Rechten gesetzt. Sehen Sie, ich sage, ich habe eine sehr aufmerksame und nachdenkliche Hörergemeinde hier und da ist ein Vergnügen zu predigen. Wenn ich wieder auf die Welt käme, wollte ich nichts anderes werden als Pfarrer im Weiglaus in Essen. Und, ja, und ernsthaft. Und zu den, wurde mir nach der letzten Bibel schon die Frage gestellt, sagen Sie, wir beten immer Herr Jesus, zum Herrn Jesus. Sollte man nicht doch besser zum Vater beten? Um im Namen Jesu. So er den Vater etwas bittet werden, sagt Jesus, in meinem Namen. Ist da nicht doch ein deutlicher Hinweis, dass wir den Vater bitten sollten, im Namen Jesu? Mit welchem Recht übergehen wir den Vater und bitten den Sohn immer? Dann habe ich nur antworten können, zweierlei. Erstens, die Leute im Neuen Testament haben Jesus einfach angerufen. Der Hauptmann von Kapernaum hat gesagt, Herr Jesus, mein Sohn ist krank. Er hat nicht gesagt, ich bitte den Vater um deinen Namen, so hat Jesus angerufen. Es wird im Neuen Testament Leute gezeigt, die Jesus einfach anrufen. Aber das Wichtige ist mir das, wenn der Vater den Sohn seiner Rechten setzt, dann will er unseren ganzen Blick richten auf den Sohn. Und dann ist es ihm wohlgefällig, wenn wir den Sohn ehren und anrufen. Wir dürfen auch den Vater anrufen im Namen Jesu. Ich und der Vatersind eins, sagt er. Verstehen Sie? Aber ich würde mich schwer wehren gegen Leute, die sagen, das ist theologisch nicht haltbar, dass sie immer Herr Jesus beten. Bitte. Ja, schön. Ich sage Ihnen aufmerksam, Hörer, ich meine sogar eine aufmerksame Familie. Verstehen Sie, ich würde mich wehren dagegen, dass man uns vorwirft, Mensch, das ist nicht richtig, dass ihr den Sohn immer anruft. Es ist schön, den Vater anzurufen. Oft habe ich das Bedürfnis, den Vater im Namen Jesu anzurufen. Das gibt der Heilige Geist manchmal so. Aber ihr kämpft um das Recht, Jesus einfach anzurufen. Wer den Namen Jesus anruft, soll errettet werden. Denn der Vater will den Sohn ehren und freut sich, wenn wir das verstehen. Er hat ihn gesetzt, seine Rechten im Himmel. Ich hoffe, es ist in diesem Kreise überflüssig, aber ich will es doch lieber nochmal tun, dass wenn hier die Rede ist, dass der Vater den Sohn seine Rechten gesetzt hat, im Himmel, dass nicht etwa zwischen Sirius und Orion vor sich geht, dass der Himmel also die ganz andere Welt ist und nicht die dreidimensionale sichtbare Welt, dass aber die ganzen Sternbilder und Sonnensysteme, die wir vielleicht im Laufe der Jahrhunderte noch erreisen, hoffen wir das Beste. Nächste Fernreise, lieber Freund, Althaus zum Monde. Was geht uns mal locker? Aber damit bleiben wir der sichtbaren Welt. Der Himmel ist nicht dort oben oder unten, das ist ja alles relativ, nicht? Sondern ist die andere Dimension, ist die Welt jenseits der dreidimensionalen sichtbaren Welt. Der Himmel ist unheimlich nah. Gott ist im Himmel, nicht? Aber in der Bibel steht für wahr, er ist nicht ferner von einem jeglichen unter uns. Weiß nicht. Aber jetzt das Dritte, was ich sagen wollte. wie nämlich, was ich sagen wollte, was Paulus sagen will. So, und jetzt sind natürlich, ich muss sagen, nicht? Das sind alle so schwere Sachen und sie sind alle so abgekämpft von Weihnachtsvorbereitungen. Nicht? Denken Sie mal, wie das geht, da haben sie alle Leute putzen wie verrückt, nicht? Und da haben sie alles gebummelt und durch unsere Straße geht heute der Schornsteinfeger und sagt, morgen kommt der Schornsteinfeger. Ein Wehschrei ging durch die Ballotstraße. Und da habe ich gesagt, das geschieht euch recht. Schätze ich. Statt sich im Advent vorzubereiten, so bereit doch fein tüchtig den Weg dem großen Gast, machen Sie Leute kaputt mit all so dummem Zeug, nicht? So, jetzt kommt das Dritte. Ich hoffe, das war so gut wie ein Lied, ja? War so gut wie ein Licht zur Ermunterung. Das Dritte. Für unsere Zeit maßlos wichtig. Der Kampf um die Macht ist schon entschieden. Sehen Sie, die ganze Politik heute spitzt sich immer mehr zu, um die ganz große Frage, wer in der Welt die Macht hat. Mensch, da reicht der Khrushchev durch die Wälder, wer heißt dann Nikita und der Eisenhower, die sind ja immer ein ganz großer, fantastischer Machtkampf. Und da kommt Gottes Wort und sagt, Kinderspiel, ein ernsthaft Kinderspiel, der Kampf um die Macht ist entschieden. Wollen Sie mal reinsehen? Er hat ihn gesetzt, den Sohn, den Herrn Jesus, über alle Fürstentümer, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was genannt mag werden, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der Zukunft. Darf ich Ihnen nochmal den großartigen Gedankengang von meinem verehrten Professor Heim vortragen? Der sagt in einem Buch, es gibt zwei große Menschheitsprobleme, die alle Welt besetzen. Das erste ist Problem der Schuld und das zweite ist Problem der Macht. Das Problem der Schuld beschäftigt die Völker. Denken Sie, Versailler Vertrag fing damit an, Deutschland die Schuld am Krieg. Daraus kommt die ganze Hitlerei am Ende, nicht? Man macht einen Nürnberger Prozess. Verstehen Sie? Wir suchen ja immer die Schuldigen. Hm? Wir fühlen alle, dass unser Unglück aus Schuld kommt. Nur sagen wir nicht, ich bin schuld. Wir sind immer glücklich, wenn wir einen finden, den wir aufknüpfen können, sagen, der ist es gewesen. Die Juden oder die Nazis oder die Kozis oder die Sozis oder die Kapitalisten oder weiß der Kuck, die Omas und die Jugend und wer es nur gerade gewesen ist, nicht? Aber da fühlt man ja doch, dass Schuld eine große Rolle spielt und ebenso im Leben des Einzelnen. Sehen Sie, ich habe heute einen merkwürdigen Brief bekommen von irgendeinem Kopf von einem Menschen, die einer Frau, die ich gar nicht kenne. Ich bin eine alte Frau. Ich war früher im Essen im Kindergottesdienst. Und da habe ich mal, ich weiß nicht, etwas verkauft. Und da habe ich 1,05 Mark unterschlagen. Und ich schicke Ihnen jetzt 15 Mark hier, um das gut zu machen. Denke ich unwillkürlich durch, was ist doch Schuld für eine Wirklichkeit? Dass die Frau, die nun alt geworden ist, als Kind im Kindergottesdienst, das nicht losgeworden ist. Es ist rührend, wie sie dann schildert, ich weiß nicht mehr, wo der Kindergottesdienst war, schildert über den Weg vom Seegerot und ganz genau, wahrscheinlich nach den Kirchen oder so, irgendwo da unten. Was denkt ihr, existiert? Das ging mit. Die 1,05 Mark. Schuld ist das große Problem. Und nun, das andere Problem ist, wer hat die Macht? Alle kriegen es machbar. Und nun, das geht schon der Ehe, nicht wahr? Ich sage ja, oft habe ich bei Hochzeiten erlebt in Westfalen. Das geht dann an die rechte Hand, auf einmal ging ein Kampf los, da weil es Aberglaube ist, wer der Daumen oben hat, der hat nachher, der hat zu sagen in der Ehe. Und da habe ich erlebt, das kennt man hier nicht so, wie die plötzlich auf einmal ein ganz wildes Gewühle darum hat. Machtfrage vom Kleinsten, wissen Sie, bis. Und denken Sie, wie in Schützenvereinen gekämpft wird im Vorsitzendenposten, nicht? Junge. Bis zum Völker. Die Schuldfrage, die Machtfrage sind die beiden großen Probleme, sagt Karl Heim, richtig. Und nun schickt Gott seinen Sohn, diese beiden Generalprobleme zu lösen. Die Schuldfrage löst er, indem er einfach alle Schuld aufnimmt und bezahlt am Kreuz. Und in diese große Liquidation unserer Schuld dürfen wir im Glauben einsteigen. Bleibt die zweite Frage, die Schuld, die Machtfrage. Dann sagt Heim so, da steht Jesus von Toten auf und nun denkt man, jetzt er die Machtfrage lösen und nimmt alles in die Hand. Und das tut er nicht. Sondern er lässt auf einmal eine Pause eintreten und die Machtfrage wird endgültig gelöst, wenn er wiederkommt in Herrlichkeit. In dieser Atempause, wo er angefangen hat, die Machtfrage zu lösen, bis er sie endgültig löst in der Wiederkunft Jesu, in dieser Atempause leben wir. Nun sagt aber Paulus, diese Atempause darf euch nicht dazu verführen, zu meinen, es wäre noch fraglich, wem die Macht gehört. Der Vater hat dem Sohn schon alle Macht gegeben. Geklärt ist der Laden. Merkwürdig, dass Gott da nicht einfach Schluss macht, sondern tatsächlich dieses Spiel der Weltgeschichte weitergehen lässt, wo sie nun miteinander ringen, nicht? Krüschef und Eisenhower, wer den Daumen oben oder unten hat. Oder Frau Meier und Schulze genauso. Verstehen Sie immer dasselbe. Wir haben Daumen oben und werden unten, nicht? Ganze Zeitung, ganze Politik, möchte Weltgeschichte Daumen mal schreiben. So, ne? Werden Daumen oben, werden unten. Dass Gott das noch zulässt, seit der Auferstehung Jesu. Und das ist oft ein so beängstigendes Spiel, nicht? Was haben wir für eine Angst vor dem Atomkrieg? Und da ist eine befreiende Vorbotschaft. Lieben Leute, erhebt euch drüber, über das trübe Machtkämpfen. Die Frage ist gelöst. Und wenn Jesus wiederkommt, wird das der Dümmste kapieren, während jetzt bloß der Glaubende kapiert, dass Gott seinem Sohn alle Macht gegeben hat. Er hat ihn gesetzt, soll ich mal lesen diesen Vers, über alle Fürstentümer, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was genannt Macht werden. Da sind zunächst einmal alle irdischen Gewalten gemeint. Jesus ist über allen irdischen Gewalten. Was meinen Sie, wenn dieses Geheimnis der Gemeinde Jesu auf einmal den Mächtigen der Welt zum Bewusstsein käme, nicht? Wenn die am Atlantikrat taten, auf einmal ging ihn auf, er hat die Macht. Wir wollen ihn mal bitten, zu sagen, was recht wäre. Ne? Käme alles in Ordnung. Aber das denken Sie nicht zu Ihrem Heil. Ne? Aber wir dürfen es wissen. Über alle irdischen Gewalten hat Jesus real gemacht. Es ist sehr schwer, das zu fassen, nicht? Weil die irdischen Mächte uns so nah, ich würde nächste Vorgesetzte haben, ja, fürchterlich auf den Leib rücken könnten, angenehm, nicht? Wir sollten es festhalten. Über alle irdischen Gewalten ist Jesus. Das stärkste irdische Gewalt, die steht noch bevor. Die größte irdische Gewalt wird einmal der Antichrist haben. Offenbarung 13. Dieses Tier aus dem Abgrund, dieser letzte große Weltenherrscher, der die Welt unter seiner Herrschaft einigt. In einer großen falschen Religion. Dieser falsche Erlöser, der wird alle möglich, die nur mögliche Gewalt der Erde in seinen Händen vereinigen. Und dann kommt Jesus wieder, sagt die Bibel. Und er wird offenbar werden, dass vor dem Haupt seines Mundes der größte aller Weltenherrscher, die es je gegeben hat, verschwindet. Dann sieht man's. Heute können wir es nur im Glauben nehmen. Aber es ist eine befreiende Botschaft. Wir sollten eigentlich, wenn wir die Zeitung, immer die Zeitung aufschlagen, mal eben sagen, Gott hat ihm alle Gewalt, hat ihn gesetzt über alles. So, jetzt die Zeitung lesen, nicht so. Es wäre sehr viel beruhigender zu lesen, wenn man sich das klar machte. Aber nicht wahr, unsere alten Ausleger haben, wenn sie das lasen, Fürstentümer, Gewalt, Macht, Herrschaft, nicht nur an die irdischen Herrscher gedacht, sondern merkwürdigerweise immer auch an die unsichtbaren Mächte. Ja, es gibt viele alte, geistvolle Ausleger, die glauben, dass sie überhaupt nur von den Geistesmächten die Rede sei. Das heißt, von Dämonen, und von Engeln. Ich will Ihnen einen Satz wörtlich sagen, den ein alter schwäbischer Ausleger an dieser Stelle sagt. Er hat mir dürr Eindruck gemacht. Nur einen Satz sagt er. Jesus ist über alle Fürst über Gewalt, Herrschaften gesetzt. Hier sind sowohl die bösen, unsichtbaren Mächte gemeint, als auch die Guten. jene, damit er sie entmächtige, diese, damit er sie bevollmächtige. Er ist über die Teufel und über die Engel gesetzt. Die Teufel entmächtigt er und die Engel bevollmächtigt er. Das ist großartig ausgedrückt. Diese Kerle kommen, einen Satz mal sagen. Ne? Jene, um sie zu entmächtigen, diese, um sie zu bevollmächtigen. Und das ist herrlich, einem Heiland zu gehören. Ich bin hilflosen Dämonen gegenüber. Ein Heiland zu haben, dem ich mir einfach anvertraue, und dann entmächtigt er die Mächte der Finsternis, die mich vernichten wollen, und bevollmächtigt die Engel zu meinem Schutz und Leben. Das steht hier. Ich möchte nicht darüber streiten, darüber sind wir uns, glaube ich, einig, dass wer zum Glauben gekommen ist, ein Sohn Gottes, ist von selber auch weiß, dass es Dämonen und Engel gibt. Dieser Satz ist darum so wichtig, auch meine Freunde, weil er in der Gemeinde, an die geschrieben wurde, viele Irrtümer beseitigte. Sehen Sie, in der alten Christenheit, wo man aus dem Heidentum mit seinen vielen Göttern und Naturmächten kam, wenn man dann hörte von den Engeln, ich bin der Engel Gabriel, sagt der Engel, der die Geburt Jesu ankündigt, da war die große Gefahr, dass diese Christen diesen Engelmächten Verehrung brachten, dass sie anbeteten. Mit diesem Satz hat Paulus ganz gewiss das auch im Auge gehabt. Und schiebt das weg und sagt, einer ist über alle gesetzt und das ist unser Heiland. Das heißt, es gibt nur einen, den ich anrufe. Nur einen, der wirklich Schutz und Hilfe ist. Ein, der Versöhner ist. So hübsch ist, dass es Engel gibt, zu meinem Schutz ausgesandt, zum Dienst derer, die erben sollen, die Seligkeit. So schrie es der Dämon ist. Sie gehen mich im Grunde nichts an. Zu tun habe ich mit dem, der über alle gesetzt ist. Dulden Sie nie, dass irgendeine Kreatur sich vor Jesus schiebt und sich wichtiger tut. Ob das nun Heilige der katholischen Kirche sind oder Pfarrer, die sich wichtig tun, nicht? Wie oft höre ich das? Die Leute hängen an ihnen, aber nicht im Evangelium. Tun sie nie, dass eine Kreatur, und sei sie nur so groß, und Engel sind auch Kreaturen, sich vor diesen Herrn der Herrlichkeit schiebt. Den hat Gott über alles gesetzt. Halten wir uns nie bei Vorletzten auf. Nie bei Kreaturen, nie bei Menschen, sondern nur bei dem, der über alle gesetzt ist. Verstehen Sie, was darin seine ungeheure Freiheit ist? Ne? Ich erzähle ja so furchtbar gern und tausendmal die Geschichte von Terstegen, der erklärt, der Teufel geht mich gar nichts an. Tolle Freiheit. Eine große Freiheit. Es gab immer wieder Kirchen und Sekten, die über die Engel gewalten, schwer spekuliert haben. Da würde ich sagen, die Engel gehen mich gar nichts an. Gott gibt ihnen Aufträge an mir, aber ich habe nicht die Aufgabe, sich zu spekulieren. Nicht? Wenn eine Kirche heute mir, die goldene Maria, ihr unterschätzt die Maria, sei Maria, geht mich gar nichts an. Nicht? Wenn politische Mächte kommen, sagen wir so Hitlerzeit, aber der Führer geht mich gar nicht an, Jesus geht mich an. Das ist eine ganz kolossale Freiheit. Wir haben im Dritten Reich oft den Satz gesagt, da haben wir kniend gebetet, da wurden wir beschimpft, nicht gekriecht auf dem Boden rum. Da haben wir gesagt, wer vor diesem Heiland auf den Knien liegt, der kann vor allen Menschen und Mächten gerade stehen. Und das ist ganz bestimmt wahr. Wer es aber nicht tun will, der muss vor allen möglichen sichtbaren und unsichtbaren Mächten zu Kreuze kriegen. Das sehen Sie einfach schon daran, dass Menschen, die ohne Heiland leben wollen, Horoskop haben müssen, nicht? Jetzt sind ihre Herren die Sterne geworden. Oder vielmehr die Kerle, die behaupten, sie lesen zu können, nicht? Ich werde sofort Knecht aller möglichen sichtbaren und unsichtbaren Mächte, wenn ich nicht in der Freiheit lebe, diesem Heiland zu gehören. Das ist die einzige Möglichkeit, wegen eine ganz große Freiheit vor allen Mächten und Menschen zu kommen. Das steht in diesem Satz, er hat ihn gesetzt über alles. Und zwar ist Jesus, die Machtfrage ist gelöst. Er ist über alle gesetzt. Für alle Zeiten, für alle Zeiten. Das ist schön, wie Paulus sagt, es könnte ja sein, dass in zukünftigen Zeiten noch irgendwelche Herrscher und Fürstentümer auftauchen, von denen ich jetzt keine Ahnung habe. Da will ich gleich von vornherein sagen, Gott hat ihn gesetzt zum Herrn über alle Mächte in dieser unterzukünftigen Welt. Er sagt, da könnten noch 25 Äonen kommen, das ändert an der Tatsache nicht, dass Jesus über allem ist. Denken Sie, dass der Heiland, der für mich gestorben ist, von dem ich sage, der Herr ist mein Hirte. Verschlägt einen das nicht in Atem? Das ist ein großer Wahnsinn, eine ungeheure Botschaft. Nicht? Eine ungeheure Botschaft. Nicht? Das ist der, mit dem wir heute Morgen gesprochen haben. Ja? Über den wir mit den Jungs geredet haben, da oben. Der Heiland. Über alle, für alle, alle Zeiten und alle Äonen. Das vierte, was ich eben noch... Können Sie noch? Tot? Fällt mir gerade kein bisschen ein, ja. Das vierte, was in dem Satz steht, ist das. Wenn wir hier eben jetzt gehört haben, die große Bedeutung dieses Propheten aus Nazareth, der am Kreuz hing, für die ganze Welt, so müssen wir viertens noch sagen, eine besondere Bedeutung hat er aber für die glaubende, wiedergeborene Gemeinde. Also, wer an Jesus gläubig geworden ist, der hat doch noch ein Spezialverhältnis zu ihm. Hm? Hat Jesus Lieblinge? Ja, Lieblinge. Das ist seine Gemeinde. Das ist wundervoll, wie Paulus hier von der Herrlichkeit Jesus spricht, dann auf einmal davon spricht, welche besondere Bedeutung er für die Gemeinde habe. Sehen Sie, da bin ich fast versucht, von der Linie abzurücken. Paulus will die Herrlichkeit Jesu schildern. Die Herrlichkeit Jesu. Gott hat ihn ganz hoch erhöht und hat ihn gesetzt zum Haupt der Gemeinde. Da bin ich versucht zu reden von der Herrlichkeit der Gemeinde, dass sie so ein wunderbares Haupt hat, nicht? Aber in dem Zusammenhang will Paulus davon reden, dass das die höchste Ehre ist, die Jesus widerfahren ist, dass das Haupt der Gemeinde ist. Nicht? Das gehört seiner Herrlichkeit. Wir wollen den Satz eben lesen. Er hat alle, Vers 22, alle Dinge unter seine Füße getan. Er hat ihn gesetzt zum Haupt der Gemeinde über alles, welches da ist, sein Leib. Und bis da müssen Sie abbrechen. Jesus, das gehört seiner Herrlichkeit, ist das Haupt der Gemeinde Gottes. So hoch wird also die gläubige Gemeinde geschätzt, dass Paulus sagt, doch Herr hat ihn über alles erhöht und sogar zum Haupt der Gemeinde gemacht. Die Gemeinde ist doch in unseren Augen ein armes Häuflein, ne? Könnte jeden Tag drüber heulen. Aber hier ist davon die Rede, das ist das höchste Amt, das Gott seinem Sohn geben konnte. Er ist König über alle Mächte. Und jetzt kommt gleich dann die Steigerung. Er ist der Oberste in der Gemeinde Jesu Christi. Wie muss Gott seine Gemeinde am Herzen liegen? Wie muss Gott seine Gemeinde am Herzen liegen? Dass das zur höchsten Erhöhung Jesu gehört, dass das Haupt der Gemeinde sein darf. Jetzt gebe Gott, dass er auch in unserer armen kleinen Gemeinde hier wie ich das Haupt ist. Ich las bei einem alten Ausleger so einen schönen Satz, der sagte, es gibt so enthauptete Gemeinden. Enthauptete Gemeinden. Da hat man den Heiland nicht mehr zur Hauptsache und zum Mittelpunkt. Und ja, man hat noch das Evangelium, man hat noch den Namen Gemeinde, aber das Haupt hat man entfernt. Eine enthauptete Gemeinde. Ich habe gerade eben eine schwere Diskussion gehabt mit meinen Bekannten. Die haben morgen einen Bekannter. Und da haben sie in so einem ganz kleinen, dollen, interessanten und politischen Film sich verschrieben für den ganzen Tag zusammen, das Bibelarbeit und so, nicht? Und nun hatten sie mit diesem Film in Schulen tolle Reklame gemacht. Nicht? Und da habe ich gesagt, das ist falsch. Ihr müsst mit der Bibelarbeit Reklame machen. Und wenn wir den ganzen Tag zusammen sind, können wir den Film ansehen, nicht? Da ist so nach der Nebel, nicht? Politisch. Aber
Aber
ihr müsst mir die Bibelabsicht klar machen.
Na, das ist doch klar, das haut hin, da kommen die Leute.
Dann habe ich Ihnen gesagt, das ist enthaupte Gemeinde, wenn was anders da im Mittelpunkt ist, nicht? Und Sie wissen selber, wie weit in unserer Kirche enthaupte Gemeinden sind. Ach, lassen wir doch im Leben unserer Gemeinde hier und unseres eigenen Lebens, wenn wir wie ich gläubig sind, den Herrn Jesus das Haupt sein. Ich habe mir so viel nachgedacht, was heißt denn das, dass Jesus das Haupt der Gemeinde ist? Das heißt, dass bei ihm alle Weisheit ist, die Gemeinde ist dumm. Sehen Sie, wenn Sie mir den Kopf abschneiden, dann alles Übrige ist furchtbar dumm. Hier ist Gehirn, nicht? Hier ist Gehirn, und das ist nicht dumm. Aber mit dem ist nicht dumm, aber und das ist dumm, nicht? Wenn Jesus das Haupt, also ich brauche das Bild nicht erklären, er ist das Haupt, die wie Wolken erhöht, und all die gläubig werden Glieder in seinem Leibe. Das Bild ist in der geläufig, nicht? Ohne ihn sind wir dumm. Er in ihm ist alle Weisheit. Weiter. Durch das Haupt werden alle verschiedenen Körperfunktionen koordiniert. Also manchmal wundere ich mich doch, wie viele Glieder wir so haben, dass das alles zu einem zweckmäßigen Handeln gerät. Dann das geschieht ja durch den Kopf, nicht? Mal vorstellen, wenn das mal aussetze, diese Funktion im Gehirn, dass plötzlich jeder Finger auf eigene Faust loslegt. Man sieht auch so gelähmte Leute, wo man das Gefühl hat, nicht? Da werden die Glieder selbstständig, schrecklich. Das ist ein Zweck, wenn sie nachher nach Hause gehen, nicht? Der Kopf sorgt dafür, dass die Arme die Bewegung machen, sie atmen können. Ach, sie fahren ein Auto, ja, Verzeihung. Nicht? Aber wenn sie Abendessen, verstehen Sie, dass alle Glieder zu einem zweckvollen Handeln koordiniert werden. Das geschieht durch Haupt. Die Gemeinde wird ein auseinandergerissener Haufen, wo jeder für sich handelt, wenn das Haupt nicht die verschiedenartigsten Glieder koordiniert. Und darum gibt es Einheit der Kirchen, Allianz und Ökumene überhaupt nur durch Jesus. Nicht? Nur durch Jesus. Weiter. Das Haupt hat die Leitung. Hier von meinem Haupt gehen die Impulse aus, nicht? Das Buch zuschlagen, aufmache. Das Haupt leitet den Körper. Wenn der Kopf weg ist, dann ist alles planlos. Haben Sie mal einen Huhn gesehen, das geköpft ist. Das rennt ganz planlos durch die Gegend nachher, nicht? Das Haupt hat die Leitung. Jesus muss die Leitung haben der Gemeinde. Es ist doch furchtbar interessant, dass Zinzendorf eines Tages in der Brüdergemeinde ganz offiziell einstimmig den Herrn Jesus zum Generalältesten der Brüdergemeinde wählen ließ. Da wollten sie ausdrücken, du hast die Leitung, mein Stuhl blieb leer. Da sitzt der Chef. Wundervoll, nicht? Eine Gemeinde, die ihn fragt, führe uns und so. Lieben Freunde, ich muss jetzt schließen, indem ich den letzten Satz noch sage. Der hat mir Kopfzerbrechen gemacht, der letzte Satz, wenn Sie mal reingucken wollen. Also die Gemeinde, welch da ist sein Leib. Nämlich die Fülle des, der alles in allem erfüllt. Das ist so ein sinnloser Satz. Ich hab meinen Kopf zerbrochen. Was soll das heißen? Die Gemeinde ist sein Leib, die Gemeinde ist nämlich die Fülle. Ist die Gemeinde die Fülle des, der alles in allem erfüllt? Das ist sinnlos, nicht? Es ist mir klar geworden, als ich den griechischen Text vornahm. Also jetzt für die gern durchschauen durch den Text. Machen Sie in Ihrem Testament hinter welch da ist sein Leib ein Punkt. Und das Wörtlein, was hier Luther übersetzt mit nämlich. Das heißt so viel wie, so jetzt fasse ich alles zusammen. Oder summa summarum. Ne? Ich fasse das ganze Loblied über Jesus jetzt noch einmal zusammen. Er ist die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Jetzt sage ich mit einem Satz, was über Jesus zu sagen ist. Der alles in allem erfüllt, ist der lebendige Gott, ist der Vater. Und in Jesus ist die ganze Fülle Gottes zu uns gekommen. Gottes Macht, Gottes Reichtum, Gottes Herrlichkeit, Gottes Willen zur Errettung. Was in Gott ist, ist in Jesus zu uns gekommen. Nicht in der Krippe doch. Summa summarum, er, Jesus, hat die Fülle Gottes, der alles in allem erfüllt. Das heißt, die Herrlichkeit Gottes, die irgendwo war, einer unsichtbaren Welt, so fern unserer fluchten Welt, ist in Jesus so nahe gekommen. Das war an Weihnachten im Geist und die Krippe stehen, nicht? Und das Ansehen, die ganze Fülle Gottes bei uns, mitten unter uns, warum sind wir so arm, nicht einzusehen, nicht?